Hallo Werner.
Hallo, grüß dich Dominik.
Heute am Anfang eine Schätzfrage mal wieder, wobei ich könnte mir fast vorstellen, du musst das gar nicht schätzen, weil du das bestimmt weißt. Wenn Rheinland-Pfalz ein eigener Staat wäre, auf welchem Platz in der weltweiten Weinbaustatistik würde das Land auftauchen, wenn man jetzt mal die Rebfläche als Bezugsgröße nimmt? Hast du eine Vorstellung?
Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass Rheinland-Pfalz 2/3 des deutschen Weinbaus hat. Also es ist das Bundesland innerhalb der Bundesrepublik. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo wir international stünden.
Okay, dann sage ich dir, was ich ausgerechnet habe. Wir haben in Rheinland-Pfalz ungefähr 64.000 Hektar Rebfläche. Das ist international betrachtet Platz 18, also immerhin in den Top 20. Und das finde ich für so ein kleines Bundesland wie Rheinland-Pfalz ganz beachtlich, oder?
Wenn man auf die Menge gucken würde, wären wir wahrscheinlich noch ein gutes Stück weiter oben.
Und wir reden heute ein bisschen über Rheinland-Pfalz, um nicht zu sagen über Weinland-Pfalz.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Mir gegenüber steht der Weinmann Werner Eckert, ich bin Dominik Bartoschek. Und dass wir heute über Rheinland-Pfalz reden, das hat natürlich einen Grund. Das Land feiert in diesen Tagen seinen 75. Geburtstag und das bedeutet natürlich auch 75 Jahre Weinbaugeschichte. Und um es nochmal ganz klarzustellen, wir reden da jetzt nicht drüber, weil wir zwei besondere Lokalpatrioten wären, das sind wir auch. Aber man kann das, glaube ich, schon ganz gut begründen, über Rheinland-Pfalz eine eigene Podcast-Episode zu machen, denn Rheinland-Pfalz ist, du hast es gesagt, das Weinbaubundesland in Deutschland. Nenn mir 3 Fakten bitte, mit denen du das belegen kannst.
Naja, einmal die beiden größten Weinanbaugebiete, nämlich die Rheinhessen und die Pfalz, sind in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz hat 2/3 der deutschen Rebfläche und in Rheinland-Pfalz ist der Weinbau in der Wertschöpfung, was die Landwirtschaft betrifft, sozusagen weit, weit oben, wenn nicht auf der 1, dann auf der 2.
Ich hätte jetzt erwartet, dass du auch noch erwähnst, dass Rheinland-Pfalz das einzige Ministerium in Deutschland hat, das den Weinbau im Namen trägt. Das wird immer gerne hervorgehoben.
Das hätte die Ministerin jetzt sicherlich getan, ja.
Wenn du als Weinjournalist unterwegs bist und du bist auf einer internationalen Weinmesse und du erzählst, du kommst aus Rheinland-Pfalz, fällt da international sofort der Groschen, weil jeder sagt, ah, Rheinland-Pfalz kenne ich, oder ist es eher unbekannt, weil man eher auf die Anbaugebiete schaut?
Also ich glaube schon, dass das auch ein Begriff ist. Also im Französischen Rhénanie Palatinat, das ist schon einigermaßen bekannt in Weinbaukreisen, ja.
Und wenn dich jetzt ein Kollege fragen würde nach einem Wein, den du ihm empfiehlst, der nach Rheinland-Pfalz schmeckt, was wäre der rheinland-pfälzische Wein?
Das ist eine gemeine Frage, weil da ist in der Tat richtig, das geht nach Anbaugebieten und nicht mehr nach dem rheinland-pfälzischen Wein. Da muss man einfach bedenken, diese politischen Strukturen sind alle relativ jung, 75 Jahre ist ja auch jetzt nicht die Welt. Davor, selbst davor, also Rheinhessen ist 200 Jahre alt, gut. Das sind alles keine seit Ewigkeiten bestehenden Dinge, während Weinanbau eben seit vielen, vielen Jahrhunderten in diesen Regionen zugange ist. Das macht es schwierig zu sagen, wie man das zusammenbringt.
Ich würde jetzt trotzdem mal nach ein bisschen hin und her überlegen, sagen, ich glaube, ich würde auf jeden Fall dann zu einem Riesling greifen, weil ich glaube, Riesling, das ist schon was, was mit Rheinland-Pfalz sehr stark verbunden ist.
Ja, oder? Ist es, das ist richtig. Einmal ist es eine mittlerweile enorm wichtige Rebsorte, die Nummer 1, aber es ist auch eine historisch bedeutsame Rebsorte, zumindest in den besseren Gebieten, also zum Beispiel an der Hart oder an der Rheinfront, an der Nahe, an der Mosel sowieso, klar, brauchen wir nicht drüber reden, am Mittelrhein. Aber ich glaube, man würde Rheinland-Pfalz irgendwie doch auf einen sehr über einen Leisten scheren, wenn man da nur auf den Riesling guckte. Der Unterschied ist vielleicht zu anderen Ländern, dass in Rheinland-Pfalz sehr große Unterschiede möglich sind und auch historisch gewachsen sind.
Nochmal ganz kurz zum Riesling. Ich fand die Zahl sehr beeindruckend, die ich gelesen habe. Etwa 1/3 der weltweiten Riesling-Anbaufläche liegt in Rheinland-Pfalz. Also anders gesagt, jede 3. Riesling-Flasche weltweit kommt von hier. Das ist schon was Besonderes,
finde ich. Ja, ist es. Insofern hast du ein gutes Argument dafür. Wenngleich die Hessen zum Beispiel sicherlich sagen werden, unser Riesling-Anteil ist insgesamt an der kleinen Fläche gemessen, aber prozentual höher. Insofern ist es immer ein bisschen schwierig. Riesling wollen sie halt alle irgendwie für sich vereinnahmen, mal Baden ausgenommen. Die würden schon Burgunder nennen.
Riesling ist, glaube ich, was sich durch 75 Jahre Weinbaugeschichte in Rheinland-Pfalz so durchzieht. Bei anderen Rebsorten sieht das ja ein bisschen anders aus. Da gibt es immer mal Moden, Trends. Wie hat sich das verändert in 75 Jahren Rheinland-Pfalz? Was war damals an der Spitze? Was ist heute an der Spitze?
Also ich glaube, das ist ganz treffend beschrieben, dass es mit Moden und Trends zu tun hat. Rheinland-Pfalz, gerade die großen Anbaugebiete, sind natürlich Gebiete, die den Moden und Trends auch ein bisschen nachlaufen müssen. Sie setzen sie zum Teil, aber sie laufen ihnen andererseits auch wieder nach, weil in diesen Gebieten natürlich auch viel Konsumwein erzeugt wird. Das kann ja gar nicht anders gehen. Also wenn du klein und fein bist, exotisch und irgendwie nur 5 Flaschen zu verkaufen hast, dann ist das ja kein Problem, sich irgendwie ein spezielles Image zuzulegen. Wenn man Millionen Hektoliter in einem Gebiet erzeugt, dann muss das verkauft werden. Und der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das bedeutet, du musst das machen, was der Markt auch ein bisschen verlangt.
Und was bedeutet das jetzt konkret für die Rebsorten zum Beispiel?
Also, zu Beginn dieser Periode hat man ganz sicher Silvaner noch im Anfang sehr stark gehabt. Das war damals die zuverlässigste Rebe, ist die erste Rebe, bei der man Klonenselektion betrieben hat und die deswegen auch Virusfreiheit hatte, also die beständig und modern erzeugt wurde und auch sichere Erträge hatte. Es gab noch vergleichsweise viel Elbling, das haben viele vergessen, jedenfalls direkt nach dem Krieg. Dann ist der Siegeszug des Müller-Thurgau ja schon ganz heftig am Laufen gewesen. Die erste Neuzüchtung sozusagen, ebenfalls ein Massenträger, aber mit einem recht deutlichen Aroma, was vielen Menschen gefallen hat. Dann natürlich in die Zeit der 75 Jahre fallend ganz entschieden die Welle der Neuzüchtung. Also die Idee, wir machen statt unsere alten traditionellen Sorten zu pflegen und aus denen gute Weine zu machen, machen wir es uns bequem, pflanzen Reben an, die hier immer genug Zucker entwickeln und irgendwie auch Aroma haben und hohe Erträge möglich machen. Und dann machen wir daraus irgendetwas, was der Masse schmeckt. Das hat man gemacht in den 60ern, 70ern vor allen Dingen, bis in die 80er tief hinein. Das wirkt sich noch bis heute aus. Eine Riesenwelle an Ortegas, Optimas, Faber-Rebe, Bacchus, Scheurebe, gut, die hat noch eine gewisse Bedeutung, Kerner, Ehrenfelser, ich weiß nicht, was alles auf diesem Planeten angebaut wurde. Das hat es in Rheinhessen zumindest bestimmt gegeben.
Das Spektrum hat sich verändert. Was sich aber auch verändert hat, ist die Ausdehnung des Weinbaus. Also wenn man in die Statistik schaut, ich habe schon gesagt, heute haben wir etwa 64.000 Hektar. Das hat sich verdoppelt in den 75 Jahren. Was sagt das auch so über den Stellenwert des Weinbaus bei uns?
Also das ist ein Gebiet gewesen, wo man Geld verdienen konnte. Also selbst mit den Massenprodukten der 70er Jahre war das gut möglich, seinen Mann, seinen Betrieb zu nähren. Und deswegen haben die Ackerbaubetriebe das gemacht. Die haben angefangen, einfach auf Rebe umzustellen. Das waren nicht immer gewachsene, sondern wirklich explodierte Strukturen teilweise. Ich habe vor einiger Zeit mal recherchiert, wie sich Rheinhessen entwickelt hat. Das ist symptomatisch dafür. Das war ein sehr kleines Anbaugebiet bis zum Ersten Weltkrieg. Ein wirklich, wirklich kleines Anbaugebiet. Und das ist ja mittlerweile das Größte mit Abstand. Und das zeigt, welche Veränderungen da vorgegangen sind. Das war eine ganz klare Richtung Massenmarkt und immer noch besser als Zuckerrüben anbauen. Also Zuckerrüben waren immer schon gut, aber besser als irgendwas anbauen.
Masse, hast du gesagt, haben wir dadurch jetzt heute, dass es so groß ist. Aber man muss, glaube ich, auch sagen, in den letzten Jahren hat sich da auch viel Klasse entwickelt. Oder wie hast du so die letzten Jahre, die du Rheinland-Pfalz beobachtet hast, als Weinbauland wahrgenommen? Was hat sich da getan?
Es ist eine Wiedererweckung, wenn man so will. Also auf einer sehr viel kleineren Ebene haben die Prestigegebiete ja schon immer einen großen Ruf gehabt und auch den Ruf von Deutschland in der Welt mitbegründet, also die Mosel, die Saar, auch die genannte Rheinfront, also Nierstein-Oppenheim, das sind große und klingende Weinnamen und das ist internationale Handelsware gewesen, zu horrenden Preisen verkauft und das ist untergegangen in der Zwischenzeit und musste wiederbelebt werden und das ist ja auch gelungen. Wir haben jetzt im Grunde beides. Wir haben die Produktion nach wie vor für den großen Markt, die muss es auch geben. Und wir haben daneben eine erneut geschärfte Spitze, die international echt mitmischt.
Dann würde ich sagen, wir gratulieren von dieser Stelle zum 75. Geburtstag. Wir hoffen, dass der Erfolg des Weinbaus in Rheinland-Pfalz anhält und uns damit ja auch immer wieder neue Themen hier für unseren Podcast liefert. An der Stelle der Aufruf an die Hörer, wenn auch Sie Themen für unseren Podcast haben, egal ob die jetzt in Rheinland-Pfalz oder in anderen Weinbauregionen spielen, schreiben Sie uns trocken-bis-lieblich@swr.de ist unsere Adresse, trocken-bis-lieblich in einem Wort @swr.de. Wir kommen jetzt wieder zu einer deiner Weinbesprechungen. Du testest seit Jahren jede Woche für SWR1 Weine, deswegen der Name Weinmann. Und wir hören uns hier immer eine Folge des Weinmanns an und reden anschließend drüber. Und heute geht's um einen Wein. Ja, der kommt natürlich aus Rheinland-Pfalz. Allerdings stammt er von einer Rebsorte, die dann doch eher so ein bisschen irritierend ist.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Die einen setzen voll auf eine Rebsorte, die anderen schwören auf eine breite Palette. Das hält ja jeder Winzer, wie er will. Aber die Generation der Väter hat schon mal schlechte Erfahrungen mit dem Wildwuchs der Neuzüchtungen gemacht und deshalb oft die Klassiker, also Riesling oder Burgunder, nach vorne geschoben. Die Töchter und Söhne pflegen das, schielen jetzt aber in Zeiten des Klimawandels auch immer ein bisschen in den Süden bei der Rebsortenwahl. Es gibt da nichts, was nicht ausprobiert würde. Wir testen den 2021er Viognier Trocken vom Weingut Sebrich in Nierstein, kostet 7,99 € bei vindor.de. Die Sorte stammt von der Rhone in Frankreich. Helles Strohgelb, Grapefruit, Pfirsich und ein Hauch Anis im Duft. Auf der Zunge frisch und überraschend. Ich kenne die Sorte aus Frankreich als sämig milde Version mit vollem Aprikosenaroma. Der hat mich da erstmal irritiert. Der ist anders, schlanker, mit einer doch spürbaren Säure, für die Sorte jedenfalls, und rassiger Frucht. Wirkt prickelig, obwohl er keine spürbare Kohlensäure hat. Blutorange, Mandarine, ja auch etwas Aprikose dazu, aber eben mit Säure gestützt. Für zurückhaltende 11,5% Alkohol hat er viel Kraft und Würze. Die Cool Climate Ausgabe eines Viognier, eine nordische Ausgabe, die aber zeigt, dass das ein spannendes Produkt auch bei uns sein kann, gehört in die Kategorie der Aromaweine, aber in dieser Art ausgebaut eher auf die Seite Sauvignon Blanc als auf die Seite des eher säuremüden Gewürztraminers. Also super geeignet als Sommerwein, aber auch als Begleiter für asiatisches und scharfes Essen. Viognier ist in Deutschland noch nicht zugelassen, deshalb steht da auf dem Etikett aus Versuchsanbau. Aber es ist eine sehr alte Sorte, war vor 50 Jahren in Frankreich fast ausgestorben und hat dort eine sensationelle Renaissance hingelegt. 2021er Viognier Trocken vom Weingut Sebrich in Nierstein bei vindor.de 7,99 €.
Der Weinmann. SWR1 Rheinland-Pfalz.
Der Viognier, du hast gesagt, ist eigentlich eine typisch französische Sorte.
Eine Rhonesorte,
ja. Genau, wird viel an der Rhone angebaut. Ist ganz charakteristisch für dort und dann stößt du plötzlich auf einen aus Rheinhessen. Erstmal die Frage, wie bist du auf den gekommen?
Gute Frage. Ich habe ihn, glaube ich, irgendwo in einem Laden mal gesehen. Und ich habe ein Faible für Viognier. Ich habe auch schon mal einen Pfälzer Viognier vor Jahren vorgestellt. Also ganz vereinzelt gibt es diese Sorte tatsächlich.
Jetzt spricht ja eigentlich theoretisch erstmal überhaupt nichts dagegen, sowas zu machen. Also eine Rebsorte, die in einer Region ganz typisch ist, sie einfach in eine andere Region zu tragen. Mir ist sofort eingefallen, dass man in Rheinhessen vereinzelt auch mal grünen Veltliner antrifft, der ja ganz charakteristisch für Österreich steht. Ich weiß nicht, hast du noch andere Beispiele dafür?
Legion. Ich wüsste echt kaum zu sagen, was es nicht gibt. Also in der Pfalz zum Beispiel gibt es fast alle Rotweinreben dieser Welt, Tempranillo, Syrah, alles, also auch die anspruchsvollsten Reben. Was ich glaube, ich noch nicht gesehen habe, ist Mourvèdre. Das ist eine südfranzösische Rebe, die heißt Monastrell, glaube ich, im Spanischen. Die wird halt extrem, extrem spät reif und kann sein, dass die bei uns noch nicht im Angebot ist. Falls jemand übrigens so einen findet aus Rheinland-Pfalz, einfach mal melden.
Gut, du sagst, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber es ist natürlich trotzdem ungewöhnlich, ja. Da sind wir uns einig. Jetzt pflanzt ja ein Winzer seine Reben nicht einfach so zum Spaß, sondern der nimmt ja richtig Geld in die Hand, um so eine Rebanlage anzulegen. Warum pflanzt jetzt ein Winzer aus Rheinhessen Viognier-Reben? Was denkt er sich dabei?
Ich habe neulich mit ein paar Winzern geredet und da ist mir der Grund wieder mal sehr deutlich geworden. Da hat einer gesagt, ja, das ist ja so. Wenn die Kundschaft kommt, dann kommen die halt im April, Mai, wenn die Weine gefüllt sind. Und dann sagen die nicht nur, wie ist denn der neue Jahrgang oder dergleichen, sondern die fragen als allererstes, was gibt's denn Neues? Mhm. Das ist unglaublich stark. Also diese Winzer sind sozusagen unter Druck, immer wieder was Neues anzubieten, mindestens eine neue Geschichte zu erzählen. Und es ist relativ einfach, diesem Druck entgegenzukommen, indem man einfach eine neue Rebsorte anbietet. Und da diese Neuzüchtungen verbrannt sind durch die Malaise der 70er, 80er Jahre, ist es naheliegend zu sagen, also ich gucke einfach in andere Regionen. Die andere Möglichkeit sind interspezifische Kreuzungen, weil die ökologisch interessant sind. Aber da musst du viel erklären, die Namen sind komisch und so. Es ist viel einfacher zu sagen, wir haben da eine Sorte, die war in Frankreich fast ausgestorben, gab es nur noch im Château Crier ein paar Hektar und die war mal ganz in der Region Contrieu ganz federführend und da hat man sie jetzt auch wieder von diesen paar Hektar hat man Stöcke gemacht und hat sie dann auf hunderte von Hektar ausgebreitet und sie ist ein Klassiker, eine große alte Sorte, das erzählt sich gut.
Ja, und ich würde sofort kaufen, nachdem wie du es mir jetzt erzählt hast. Ich würde dir einen Riesling, glaube ich, dafür liegen lassen für so eine Geschichte. Aber jetzt mal von der Geschichte abgesehen, was habe ich als Weintrinker denn davon, dass es jetzt rheinhessischen Viognier gibt?
Ich fand, in dem Fall ist das nachvollziehbar. Ich habe davon, dass ich eine Spielart einer Rebsorte habe, die es so an der Rhone zum Beispiel nicht gibt und die meinem Empfinden nach in ein Portfolio bei uns gut reinpasst, weil sie eben nicht irgendwie komisch auffällig ist, sondern weil sie eine Spielart des Vertrauten ist, aber eine eigenständige Spielart. Und das finde ich eigentlich immer gut. So wie ich ja ein großer Fan bin von Sauvignon Blanc, wenn er denn grün ausgebaut ist, so wie zum Beispiel in Neuseeland, weil er dann eine zusätzliche Berechtigung in Deutschland hat. Er hat eine eigene Facette. Wenn er einfach nur reif und schön ist, habe ich nichts davon. Mit diesem Viognier habe ich eine relativ leichte, aber hoch aromatische und dichte, spannende Sommersorte, die eben in unseren Konditionen doch noch eine Säure bringt. Das ist nämlich ihr großes Manko. Sie ist eine, ja, ich sag mal, barock-schwülstige Rebsorte oft, wenn sie in heißen Klimata steht.
Hat natürlich auch einen ganz tollen Lerneffekt, finde ich. Denn du hast ja gesagt, das ist sozusagen die nordische Ausgabe. Ja. Also man merkt, die Rebsorte allein sorgt nicht für den Geschmack, sondern es ist auch immer das Klima, es ist Terroir, die Region, alles, das Terroir, das dabei ist.
Ja, Klima gehört zum Terroir ja dazu, logischerweise. Der Weinberg liegt nun mal in dem Fall eben in Nierstein und das macht einen Unterschied. Ja, ja klar. Und das ist eine spannende Geschichte. Und in dem Fall finde ich das auch gut. Ich finde es nicht immer gut. Bei manchen Bemühungen, südländische Sorten hier anzubringen, merkt man halt, dass das nach wie vor Deutschland ist und nicht die Mittelmeerküste, sodass das schon ein bisschen hart oder unreif ist. Aber der ist reif gewesen und Viognier hat jetzt auch nicht so exorbitant hohe Ansprüche an die Wärmesumme. Da gibt es ja so richtige Skalen, wo man ablesen kann, welche Bedingungen eine Rebsorte in der Vegetationszeit braucht, um eben ein Ergebnis zu bringen. Und da sind wir heute in ganz Rheinland-Pfalz, also zumindest in den bevorzugten Lagen Rheinhessens und der Pfalz, in einer Situation, wo wir fast auch alles können.
Funktioniert sowas eigentlich nur in der einen Richtung? Also Reben aus dem Süden in den Norden bringen? Oder könnte man jetzt auch sagen, wir bringen mal den Riesling nach Sizilien und versuchen mal, was da so rauskommt?
Eine ganz spannende Frage. Eigentlich geht es besser nach Norden, weil der Klimawandel ja in diese Richtung schiebt. Also es wird nach Norden zu immer wärmer. Wir lagen ehemals ja am nördlichen Rand der weinbauwürdigen Zone und rutschen mehr Richtung Mitte. Während im Süden, die lagen eher schon am unteren Rand und rutschen raus. Und ein Riesling, der tut sich ja mitunter bei uns in den heißen Lagen schon schwer, weil er irgendwie seinen Charme verliert. Und da muss man schon in weniger gute Lagen interessanterweise und größere Höhen am Hang gehen, um ihn in heißen Jahren frisch und so, wie wir uns vorstellen, hinzukriegen. Das kannst du auf Sizilien nur sehr bedingt. Na gut, am Ätna geht das, da ist hoch genug. Da kann man auch Weinbau irgendwie auf 1000 Meter machen und dann wird das alles wieder etwas besser. Aber in den normalen Lagen würden die Nordsorten ihren Charme verlieren.
Aber ich merke, das ist ein total spannendes Thema. Man kann ganz viel drüber reden. Das ist eigentlich ein Plädoyer dafür, an den Winzern und Winzerinnen zu sagen, pflanzt doch mal mehr dieser bisschen besonderen Sorten hier bei uns.
Also ich glaube, es ist gut, dass die Winzer sich besonnen haben auf ein eher schmaleres Spektrum. Dass sie feststellen, es ist wichtiger, dass ich das, was ich machen will, gut mache, als dass ich alles mache. Und insofern will ich nicht dem Wildwuchs das Wort reden, sondern würde sagen, jeder Winzer soll versuchen, mit einer klaren Hierarchie an Qualitäten, das könnte sein eben Gutswein, also Rebsortenwein, Ortswein und Lagenwein, von einer beschränkten Anzahl von wichtigen Sorten, das muss sein Kerngerüst sein. Und dann braucht man eben diese neuen Geschichten. Und da kann in dem Kontext als Ergänzung, kann, wenn ich mal zum Beispiel Morio-Muskat rausreiße, eben eine andere Aromarebsorte ein sehr sinnvoller Ersatz sein. Und da würde ich eben in den Süden gucken, was sich da so alles anbietet.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartoschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über das Weinland Rheinland-Pfalz und über Rebsorten, die ganz eng mit einer Region verbunden sind und natürlich trotzdem auch ganz woanders wachsen können. Und du hast mir leider meine Schlussfrage vorhin schon beantwortet. Ich wollte nämlich von dir wissen, welche Sorte findest du sollte unbedingt in Rheinland-Pfalz wachsen? Und du hast es vorhin schon gesagt und das mit einem Aufruf verbunden und den darfst du aber einfach jetzt nochmal loswerden in der Hoffnung, dass vielleicht einer der Hörer sagt.
Ich habe nicht gesagt, sie sollte hier wachsen. Ich glaube, dass Mourvèdre zu anstrengend ist für unser Klima. Aber es würde mich interessieren, ob er nicht trotzdem schon angebaut wird.
Das heißt, wer Mourvèdre in Rheinland-Pfalz kennt oder selbst anbaut, darf sich gerne bei uns melden.
Gerne.